Ja, vielen lieben Dank, Sebastian. Liebes Ehepaar Grönewald, liebe Bettina, herzlichen Dank für diese Einladung, auch an die Frau Würz, an Herrn Schrade, dass wir hier auf der Messe Hans Platschek feiern, aber natürlich immer den Preisträger in die Mitte stellen, finde ich großartig, hat mich sehr gefreut. Und dass man mal in so eine Situation kommt, wo man ohne eine Jury oder ohne ein kleines Kritikmoment jemanden aussucht, der dann hier geehrt wird. Ja, das war auch für mich neu und hat mich sehr gefreut. Gerade auch, wer letztes Jahr hier war, dann haben Sie wahrscheinlich Florian Illis und Jonathan Mese laut und wortgewaltig hier erleben dürfen. Dieses Jahr ist ein bisschen ruhiger, aber vielleicht nicht weniger provokant. Und ja, ich habe mit Platschek verbinde ich eben auch wirklich eine ganz persönliche Beziehung, habe ihn leider nie kennengelernt, aber ich habe seine Schriften wirklich als Student gelesen, habe das auch nochmal mitgebracht, dieses über die Dummheit in der Malerei. Denn du hast gesagt, der Eugen Schönebeck hat mich jahrelang beschäftigt und da kommt man eben auch an Platschek nicht vorbei. Also man hat hier mit Hans Platschek einen Künstler, aber auch einen Schriftsteller, Schreiber, Kritiker, der wirklich mit ungeheurem Sachverstand, denn er kommt natürlich aus der Materie, er fasst etwas in Worte, was ich selber als Theoretiker nie praktisch, ich habe mal Malen probiert, aber das ganz schnell drangegeben, kann ich nicht, will ich nicht, darf ich nicht, sieht schlimm aus, aber Platschek hat eben Dinge formuliert aus seiner eigenen Anschauung heraus, eben aus dem Problemfeld des Kunstmachens. Und das hat mich sehr, sehr interessiert. Und ich habe das irgendwo gefunden, auch wie er charakterisiert wird und wie diese Dummheit in der Malerei, also wie diese Schriften von 66 bis 83 zusammengefasst wurden. Man kann sagen, Malerei ist allen möglichen Attacken ausgeliefert, zu deren gefährlichsten die falschen Sinngebungen gehören, das Zweckdenken, der linke Kunsthass, der Dilettantismus des kommerziellen Denkens und der Phrasenmüll hilfloser Kritiker. Also das quasi zur Umschreibung von Platschek. Ja, da fühlen wir uns natürlich wohl. Aber wir wissen auch, in diesem ganzen Schreibumfeld, das hat Thomas Geiger mal sehr schön formuliert, neben Dissertationen sind Ausstellungskataloge wohl jene Bücher, die am wenigsten gelesen werden. Man besucht eine Ausstellung, kauft den Katalog dazu und stellt ihn zu Hause ins Regal. Aber bei mir liegt so einer gerade auf dem Wohnzimmertisch und ich ertappe mich immer wieder, wie ich mich daran vertiefe. Und Geiger spricht da über Cornelius Völker und Doris Grünbein und wo es um die Antike geht. Eigentlich um ein Buch, das die Götter Griechenlands heißt. Und er schließt das sehr schön ab, wieder, indem er sagt, ich habe mich eigentlich wieder davon beeindrucken lassen, wie viel schon vor ein paar tausend Jahren über uns gewusst wurde. Und dann sagt er noch scherzhaft, der Wein muss ja nicht unbedingt aus Griechenland kommen, wenn ich den abends beim Buch trinke. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wir etwas in uns tragen und das immer wieder vielleicht einer Wiedergeburt gebraucht oder notwendig ist oder dass es Künstler sind, die uns da immer wieder stoßen auf Themen, auf formalästhetische Fragestellungen, aber vor allen Dingen auf Inhalte. Und darum war die Wahl für Michael Kunze, für mich relativ schnell, also als ich die Anfrage kam, hatte ich in Sekundenbruchteilen eigentlich Michael Kunze, ich habe drüber geschlafen. Aber er ist nicht mehr gewichen und insofern war das für mich jemand, der ja in dieser, könnte ich sagen, immer wieder das hervorholen müssen oder dass man jemanden auch sich anschaut, aber auch wieder textlich dazu packt, ganz wesentlich. Denn Michael Kunzes Malereien stecken voller literarischer, philosophischer, kunst- und architekturhistorischer Reflexionen. Surreal anmutende Szenerien, utopische Landschaften und futuristisch-apokalyptische Architekturprospekte verbinden sich mit Zitaten aus zum Teil vielfach vergessenen kulturellen Kontexten. Die Ausstellung, die wir 2013 in Düsseldorf präsentiert haben, hatte 20 Jahre, also war eine so eine, können wir sagen, Midlife-Retrospektive, fasste aus 20 Jahren Werke zusammen, die den Spuren einer Schattenlinie der Moderne folgt, die von Arnold Böcklins Toteninsel bis zu Lars von Triers Antichrist oder Melancholia einen labyrinthischen und geschichtsverwobenen Bild, aber auch Text verpflichtet ist. Ein zentrales Motiv war der Titel der Ausstellung, das sind die Halkyonischen Tage. Das bedeutet, oder das ist ein Begriff, der den von Kopfweh geplagten Friedrich Nietzsche, oder er hat diese Metapher verwendet, wenn er nämlich ein wenig Milderung hatte, wenn er in die Tal- oder in die Höhenluft kam, aus dem Tal in die Höhenluft kam, der Engadiner Berge, und eben weniger Kopfschmerzen erlitt. Das waren die halkyonischen Tage. Doch die Metapher, ich zitiere jetzt aus dem Text zur Ausstellung, geht bewusst über den persönlichen Bezug hinaus. Denn in der Brutzeit des Eisvogels, das ist der Halkyon, zur Wintersonnenwende soll es südlich der Alpen besonders kalt, klar und windstill sein. Auf der hierin mythisch beschworenen Nord-Süd-Achse werden scheinbar beiläufig die Motive einer pantheistischen Erinnerung und einer klimatisch reinigen Kulturwanderung wach, die mehr versprechen als nur die Verringerung von Kopfschmerzen. Michael Kunze versucht, dem weitreichenden transhistorischen und kulturkritischen Potenzial nachzuspüren, das in der fremdklingenden Anrufung enthalten ist und das in diversen Unterströmungen der Moderne bis heute ein kontrastierendes, oft schwer einzuordnendes Eigenleben führt. Ich habe drei Überschriften dafür gefunden, die man auch dann auf die Ausstellung im ZKM hier 2007, also auf die Messieurs de Avignon anwenden kann. Das sind nämlich auch Dinge, die ich mit Michael Kunze sehr gerne diskutiere. Das geht dann bis in den frühen Morgen. Das kommt schon mal vor, aber das sind dann zum Beispiel Beat Wiss, Trauer der Vollendung, zur Geburt der Kulturkritik, oder von Helmut Lehten, Sound der Väter über Gottfried Benn oder Verhaltenslehren der Kälte. Also Trauer der Vollendung, Sound der Väter und Verhaltenslehren der Kälte. Denn hier im ZKM 2007 ging es um eine, und das ist eben auch sehr schön in diesem, den Sie vielleicht alle schon gesehen haben, in diesem schönen Beileger zur Art Karlsruhe vom Monopol, auch ausgebreitet zu Michael Kunze. Es ging eigentlich um über 60 Bilder einer Porträtserie von Friedrich Nietzsche bis Michel Houellebecq, denen gemeinsam ist, dass sie auf unterschiedliche Weise in einer prominenten Abseitsposition und Arbeitsposition sich befinden. Denn sie sind nicht wegzudenken aus ihrer jeweiligen zeitlichen und räumlichen Umgebung. Andererseits unterlaufen diese Männer die gängige und akzeptierte Vorstellung von einem stringent verlaufenden Forschungsmodell. Kunze verweist mit seinem Zyklus auf ein Urbild der heute sehr problematisch gewordenen oder des Begriffs der Moderne. Es geht um Picassos Demoiselles d'Avignon und Sie wissen vielleicht, in den Vorstudien tauchen noch zwei Studenten auf in dieser Art Bordellszene zwischen den fünf Frauenstudien, aber im Endbild sind die beiden Studenten weggefallen und das war für Michael Kunze dann der Auslöser, sich dieser Männergenealogie, also er hat die Männer sozusagen wieder zurückgeholt und eine andere Moderne geschrieben. Ja, Weltrevolution der Seele ist das auch mal tituliert worden. Ich habe mir das aber auch geliehen. Ich habe das nämlich bei Peter Sloterdijk und Thomas Macho gefunden, zu einem Buch über die Gnosis. Fand das extrem spannend und habe das eben dann auf eigentlich die Arbeiten auch von Michael Kunze angewandt. Denn in meinem Aspekt geht es wirklich um, ja, eigentlich das Labyrinthische, das Geschichtsverwobene. Es gibt keine verlässliche Moral mehr und es gibt auch keine eindeutige Geschichte mehr. Das hat uns seit ja über 100 Jahren jetzt in dieser, könnte man sagen, Schattenlinie der Moderne stehende männliche Genealogie dargemacht. Aber was ganz entscheidend ist, finde ich nämlich auch, sind die texthaltigen und eben doppelbödigen Bildkonstruktionen. Hinzu kommen die Texte, das ist eben auch ein Grund, warum er als Preisträger hier, finde ich, hervorragend passt. Er schreibt sehr, würde ich sagen, kundig, sehr dicht, ne, sehr hermetisch. Er hat aber auch mal Kunstgeschichte studiert bis zur Zwischenprüfung, also das ist eben auch etwas, was, glaube ich, da eine Liebe bedeutet, die man nicht ablegt. Viele Texte sind auch nicht veröffentlicht, aber im letzten Buch haben wir doch eine Reihe auch zu verschiedensten Themenstellungen abdrucken können. Und was vielleicht wenig wissen, er fotografiert meistens auf seinen Reisen durch Griechenland. Dazu muss erwähnt werden, dass er aus einer Archäologenfamilie stammt, die also wirklich in Griechenland und in der Antike sich bestens auskennt. Er wäre immer mein Telefonjoker, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Jauch. Den können Sie blind anrufen, der kennt sich wirklich perfekt aus. Also diese drei Aspekte, Malerei, Fotografie als auch Texte, sind, finde ich, durchweben sein Schaffen. Wir haben uns nämlich kennengelernt, muss ich dazu sagen, denn er hat einen Text geschrieben in der Blitz-Review. Das war damals von Christoph Blase, ab 95 im Internet eine Kunstkritik, ja, eine Seite zur Kunstkritik. Wir haben uns dadurch auszeichnen können, dass wir relativ schnell, also wenn wir auf der Pressekonferenz waren, haben wir die Texte sofort online gestellt, also eine Kritik der Ausstellung. Und damit waren wir jedem Printmedium natürlich haushoch überlegen. Kennen ist heute kalter Kaffee, aber war um 95 sensationell. Und da hat dann plötzlich jemand einen Text, einen riesenlangen, aber wirklich brillanten Text über Arnold Böcklin geschrieben. Und ich habe in meinem ersten Semester Heinz-Herbert Mann, ne, Böcklin, habe ich auch ein Jahr lang mich mit beschäftigt und habe den auch nie mehr, muss ich sagen, vergessen können. Böcklin ist schon faszinierend, aber sehr unterschiedlichen Blickwinkel. Und plötzlich schreibt da jemand, Michael Kunze, eine Blitzreview über Arnold Böcklin, die hat mich wirklich viel umgehauen. Und dann hatten wir das Glück, dass wir zusammen... oder die Geschichte muss ich Ihnen auch noch kurz erzählen, die Anekdote, denn ich war eingeladen 2001 bei der Media City Seoul in Korea. Ich sollte da kuratieren, einen europäischen Beitrag gestalten und hatte dann verschiedene Künstler ausgewählt, weil für mich war das eine Medienbiennale, also es ging um neue Medien. Und dann kriegte ich eine Anfrage des Chefkurators, der sagte, ja, ich habe da jemanden entdeckt auf einer Webseite, Berliner Galerie, der heißt Michael Kunze. Den hätte ich gern dabei. Kennst du den? Da habe ich gesagt, ja, ich kenne nur einen Text von dem, mal über Böcklin. Aber ich habe den leider noch nie persönlich kennengelernt, aber ist ein interessanter Maler. Er meinte, ja, den hätte ich gern dabei. Da habe ich gesagt, ist doch eine Medienbiennale. Ja, meinte, aber guck doch mal die Bilder an. Die sehen doch aus, als würden die aus Computerspielen ihren Hintergrund haben. Und da hat mir sozusagen ein Koreaner die virtuelle Realität der Malerei bei Michael Kunze in der damaligen, also um 2000 herum, muss man wirklich sagen, sind die Bilder von einer faszinierenden Offenheit und von einer Landschaft, die man, wie in Computerspielen, Sie kennen das vielleicht, dass man da immer einen Schlüssel braucht oder ein bestimmtes Element sucht, damit man in die nächste Ebene gerät. Es gibt Sackgassen, eben dieses Labyrinthische und die verfluchte Symbolhaftigkeit einer Welt, wie wir sie eben aus den Malereien von Di Chirico kennen. Ne, Giorgio Di Chirico, ein ganz wichtiger Referenzpunkt in deiner Kunst. Wir haben jetzt Nietzsche, Böcklin, Di Chirico. Wir haben die ganze antiken Sehnsucht, den antiken Glauben und ich würde sagen auch die kritische Hinterfragung der Antike, Trauer der Vollendung. Wir haben die Verhaltenslehren der Kälte als auch den Sound der Väter. Also insofern sind wir mitten auf einer, könnte ich sagen, Argonautenfahrt, auf einer Odyssee. Also wir können mit diesen ganzen antiken Metaphern eigentlich das ganze Spiel der kunstischen Kunstwelten abgreifen. Aber es geht eben auch was mir sehr jetzt am Herzen liegt, was ich eben auch schon mal kurz in dem SWR-Talk angedeutet habe. Eigentlich geht es um das Ende der Kunst. Und das Ende der Kunst ist natürlich immer auch in der Malerei schon seit jetzt gefühlten 100 Jahren immer wieder neu thematisiert worden. Wie oft haben wir das Ende der Malerei beschworen oder wieder dann doch zurückgeholt? Hans Platschek eben auch immer wieder. Aber es ist etwas passiert, finde ich, seit dem letzten Jahr. Und da gibt es einen ganz interessanten Text von Hanno Rauterberg in der Zeit über die Documenta. Und über eine Situation, die auch mit MeToo gerade läuft, also über eine Political Correctness, die mir extrem aufstößt. Also ich kann nur sagen, so geht's nicht weiter. Und ich möchte das hier kurz nochmal bei Hanno Rauterberg zitieren. Also es ist das Ende der Kunst, schreibt er. Also es ist jetzt ein ganz kleiner Absatz aus einem sehr langen, wichtigen Artikel. Er schreibt, Mehrdeutigkeiten haben in der neuen, furchtbar aufgeräumten Kunstfeld keinen Platz mehr. Alles, was missgedeutet werden könnte, was vielleicht sogar abfällig, böse oder auch nur kritisch auftritt, gilt als unverzeihlicher Affront. Es triumphiert der Biedersinn, es ist das Ende der Kunst. Allerdings sind die Künstler nicht ganz unschuldig an dem grassierenden Zuständigkeitsdenken. Viele interessieren sich selber nicht mehr für Formfragen und die Binnenlogik der Künste. Viel eher schmückt man sich mit politischen Botschaften und übt kritische Tugendhaftigkeit. Auch das eine Verschiebung weg von der Ästhetik hin zur Ethik. Und das war auf der Documenta allgegenwärtig. Diese setzt auf Läuterung, auf moralische Bekehrung und will den Entrechteten dieser Welt zur überfälligen Anerkennung verhelfen. Und zum Glück muss ich sagen, weil letztes Jahr auch Jonathan Mese hier, der auch gegen so etwas in aller Form radikal streitet. Denn eine Kunst, die im Grunde keine Kunst mehr sein will, sondern Belehrung, also ist immer noch Hanno Rauterberg, endet rasch in Fallen der Bigotterie. Daher wären die Künstler nicht schlecht beraten, lieber in die Flüchtlingshilfe zu gehen oder eine Partei zu gründen, statt weiter im rein Symbolischen zu hantieren. Es sei denn, sie lassen sich nicht länger ins ethische Boxhorn jagen und kämpfen endlich wieder für eine Kunst, die alles sein darf. Richtig gemein, richtig erhaben, richtig falsch. Nur richtig, richtig eben nicht. Das ist etwas, was ich bei Michael Kunze sehe und auch immer wieder spüre und diskutieren möchte. Er selber hat in seinen vielen Texten darauf immer wieder Wert gelegt. Er holt sich auch in seinen Bildthemen eigentlich immer wieder Dinge hervor, die wir alle als vielleicht politisch etwas unkorrekt wahrnehmen. Und ich habe jetzt noch, weil am Sonntag ist Robert Faller, ein österreichischer Philosoph und Theoretiker, zu Gast in Düsseldorf. Und ich habe mit dem sehr interessantes Interview gelesen. Er hat ein neues Buch veröffentlicht über die Erwachsenensprache. Und da geht es eben darum, dass das heute etwas ist, was wir nicht mehr möchten, eine Erwachsenensprache, sondern wir fallen in eine Infantilisierung zurück, eine ganz bestimmte Form der, könnte ich sagen, des Minderheitenschutzes und der Sensibilisierung für ganz bestimmte, könnte ich sagen, naive Dinge. Und das ist etwas, was ich in keinster Weise unterstützen möchte, was ich zutiefst ablehne und auch glaube, dass wir uns da selber ins Knie schießen, denn wir öffnen den Populismus und einer rechten Gesinnung damit Tür und Tor. Bitte, bitte lassen Sie uns mit Künstlern wie Kunze streiten, lassen Sie uns ins Gespräch kommen und lassen Sie uns bitte, also wie Hannah Rauterberg es geschrieben hat, bloß nicht alles richtig, richtig machen wollen. Das wäre das Ende der Kulturkritik und also auch der wichtigen Funktion, die Kultur heute noch hat. Ich bin für Vermittlung, ich bin für Niederschwelligkeit, aber wir dürfen nicht den Anspruch verlieren, der uns in irgendein Boxhorn jagt, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Also von daher lesen Sie wieder oder schauen Sie wieder Böcklin, schauen Sie sich die Quirico an, lesen Sie wieder Arno Schmidt, Edgar Allan Poe. Es geht auf nach Zalal, eine der wichtigsten Städten, und es geht vielleicht sogar in die von Arno Schmidt beschriebene, jetzt wieder IRAS, die Gesellschaft, die nach dem Dritten Weltkrieg eine Gelehrtenrepublik werden soll. Also ich kann nur Arno Schmidt empfehlen. 68 spielt der wahnsinnige Roman. Ne? Wir haben ein 50-jähriges Jubiläum, es ist 70 erschienen oder 71 erschienen, aber er spielt 68. Genau wie Theorema von Pier Paolo Pasolini. Womit wir aber beim anderen Thema wären. Ich sage herzlichen Glückwunsch, lieber Michael, und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.